You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 29. November 2023. Heute blicken wir in den Kurznachrichten auf Repression unterschiedlichster Couleur gegen AntifaschistInnen, einen Bericht der RIAS zum steigenden Antisemitismus in Berlin und auf einen ersten Wahldurchgang in Pirna in Sachsen, bei dem ein AfD-Bürgermeisterkandidat vorne liegt. Danach diskutieren wir anlässlich des anstehenden 13.12., 13. Dezember die Kritik an der Polizei. Danach erinnern wir wie jede Woche wieder an die Opfer rechter Gewalt, deren Todestag sich in der letzten Woche wieder jährte. Als erstes hören wir allerdings die Kurznachrichten. Erneute Verhaftung eines Antifaschisten in Italien. Im Kontext der Kriminalisierung von AntifaschistInnen beim sogenannten Tag der Ehre in Budapest im Februar 2023 kam es erneut zu einer Verhaftung. Am 21. November 2023 wurde Gabriel in Mailand festgenommen. Grundlage dafür war ein in Ungarn ausgestellter europäischer Haftbefehl. Gabriel wird vorgeworfen, an einer Auseinandersetzung mit Faschisten rund um den Tag der Ehre beteiligt gewesen zu sein. Außerdem wird der Vorwurf zur Bildung einer kriminellen Vereinigung erhoben. Zwei weitere AntifaschistInnen sitzen bereits in diesem Zusammenhang in Ungarn in Haft, seit über 9 Monaten unter starker Isolation. So wurde eine Angeklagte erst kürzlich, nach 9 Monaten, der erste Besuch durch Angehörige bewilligt. Sollte es zu einer Auslieferung kommen, ist auch für Gabriel von drakonischen Strafen auszugehen. Die Staatsanwaltschaft fordert beispielsweise im Fall einer Angeklagten eine Haftstrafe von 11 Jahren im verschärften Vollzug. Ob der unsicheren, rechtsgewandten, politischen Situation in Ungarn ist eine Aussicht auf ein faires Verfahren nicht sehr aussichtsreich. Die Veranstalter des Tags der Ehre wurden in Ungarn im August mit einem Ritterschlag ausgezeichnet und erhielten 180.000 Euro vom Tourismusförderverband. Es sind europaweite Solidaritätsaktionen mit den in Haft befindlichen AntifaschistInnen geplant. Mehr als 8 antisemitische Vorfälle pro Tag in Berlin seit dem 7. Oktober. Das berichtet die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Berlin, kurz RIAS. Die RIAS ist eine zivilgesellschaftliche Monitoring-Einrichtung für antisemitische Vorfälle in Berlin. Ableger des Vereins erheben mittlerweile auch bundesweit Daten. Laut dem neuesten Bericht kam es im Zeitraum seit dem Angriff der radikal-islamistischen terroristischen Hamas auf Israel am 7. Oktober bis zum 9. November zu 282 antisemitischen Vorfällen in Berlin. Einen besonderen Anstieg verzeichnet die Meldestelle bei israelbezogenen Antisemitismus. 73% der Vorfälle weisen einen Israelbezug auf. Zum Vergleich: 2022 enthielten ca. 33% der Vorfälle israelbezogene Hintergründe. Dabei fasst die RIAS zu israelbezogenen Antisemitismus zum Beispiel das Verantwortlichmachen jüdischer Menschen für die Handlungen des Staates Israels und auch 3 Demonstrationen aus dem linken, antiimperialistischen Spektrum. Bei diesen Demonstrationen soll es demnach zu einer überzogenen Dämonisierung Israels gekommen sein. Oberlandesgericht Stuttgart entscheidet, Hausdurchsuchung in Freiburg doch wieder rechtmäßig. Am 17. Januar 2023 kam es in den Räumlichkeiten des Freien Radio Dreieckland beinahe zu einer Hausdurchsuchung. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat einen Redakteur von Radio Dreieckland wegen einer Verlinkung zu einem Archiv zu links unten in einem kurzen Artikel über das Einstellen des Verfahrens gegen die vermeintlichen Akteure hinter dem Internetportal angeklagt. Radio Dreieckland hatte sich gegen das Vorgehen gewehrt und auch Recht bekommen. So erklärte das Landgericht Karlsruhe alle angeordneten Hausdurchsuchungen für rechtswidrig. Nun hat das Oberlandgericht Stuttgart allerdings eine der Hausdurchsuchungen gegen den für den ursprünglichen Artikel verantwortlichen Artikel wieder für rechtens erklärt. Im Kollegengespräch bei Radio Dreieckland wurde dies von 2 Redakteuren eingeordnet.
Genau, die Ermittlung funktioniert, wenn ich es richtig verstehe, eben so, dass in den Daten, die da beschlagnahmt wurden, eben nach Stichwörtern, dass die nach Stichwörtern durchsucht werden, und das soll eben jetzt erweitert werden, eben auch um die Namen von den Leuten, die eben diese, denen ja zur Last gelegt wird oder wo der Verdacht steht, sie würden links unten in die Mediavereinigung sein und das betreiben. Genau, das ist quasi jetzt die Erweiterung, die im Sommer neu dazugekommen ist, woran man sieht, dass diese ganze Razzia gegen Radio Dreieckland eben auch in einem Kontext steht, der eben ja schon länger zurückliegt und offenbar auch noch weitergeht.
Der Prozess ist also lange noch nicht vorbei. So können, wenn bei der Verhandlung im nächsten Jahr geurteilt würde, dass eine solche Verlinkung Anhaltspunkt für Hausdurchsuchungen sind, ernsthaft die Pressefreiheit freier, unabhängiger und anderer unliebsamer Berichterstattung in Gefahr sein. Die Seoli-Gruppe Wir sind alle links unten bietet eine andere Perspektive auf das Urteil des Oberlandesgerichts. Mit diesem sei die Staatsanwaltschaft dabei, linksradikale alternative Geschichtsschreibungen zu verhindern. So schreibt die Soli-Gruppe weiter: Das Links-Unten-Archiv stellt nicht nur zeitgeschichtlich relevante Quellen bereit, es dokumentiert einen Teil unserer eigenen Geschichte. Wir wollen diese Geschichte an zukünftige Generationen weitergeben, denn sonst können sie weder aus unseren Fehlern lernen, noch sich von unseren Kämpfen inspirieren lassen. Im Zuge dessen rief die Gruppe auch zu Spenden auf ein Soli-Konto der Roten Hilfe auf. Der Eintrag ist komplett zu lesen auf indymedia.org unter dem Stichwort Wir sind alle links unten, unsere Solidarität gegen ihre Zensur. Wieder Hausdurchsuchungen in Leipzig. Mindestens eine der am Donnerstag, den 23. November stattgefundenen Hausdurchsuchungen soll dabei laut der Anti-Rap-Info aus Leipzig vor dem Hintergrund der Vorwürfe aus dem Demonstrationsgeschehen vom sogenannten Tag X durchgeführt worden sein. Laut dem Journalisten Edgar Lopez steht ein versuchter Totschlag im Raum. Am Tag X waren zahlreiche AntifaschistInnen zu einer angemeldeten Demonstration zusammengekommen und unter großer Repression teilweise bis zu 12 Stunden in einem Polizeikessel festgehalten worden. In den beiden anderen Durchsuchungen ging es laut Staatsanwaltschaft darum, wegen besonders schwerem Landfriedensbruch und Brandstiftung zu ermitteln. Eins der Objekte war ein Hausprojekt im Leipziger Osten. EinwohnerInnen schrieben auf Indymedia, dass es sich bei dem Vorwurf um Brandstiftung eines DHL-Autos handelte. Eine Hundertschaft mit Rambock wurde eingesetzt und durchsuchte zusätzlich zum Zimmer der Person auch gemeinsam genutzte Flächen. Außerdem wurde hier auch bei einer Person DNA entnommen. Bei allen Hausdurchsuchungen waren allerdings auch solidarische Menschen auf der Straße, die mit Bannern, Transparenten und Verpflegung unterstützen wollten. Hochschule verbietet Austausch über Rechtsextremismus mit Antifaschisten in Leipzig. Gemeinsam mit der Campusbuchhandlung Boomerang organisierte das Referat Kultur des Studierendenrats der Hochschule für Wissenschaft, Technik und Kultur in Leipzig eine Lesung von Jakob Springfelds Buch Unter Nazis. Letzte Woche hat nun das Rektorat die Lesung an der Hochschule untersagt. Mit der Veranstaltung sollte ein Austausch über Rechtsextremismus in Sachsen und die literarische Verarbeitung im Buch bezweckt werden. Doch die Hochschulleitung lehnte die Lesung ab, weil sie zu politisch sei. Man wollte als Hochschulleitung keine politischen Veranstaltungen, egal welcher Richtung, an der Hochschule durchführen. Der Auftrag der Hochschule sei schließlich Lehre und Forschung, vornehmlich in den MINT-Fächern. Zudem gäbe es angesichts aktueller politischer Entwicklungen Sicherheitsbedenken. Studierendenrat und Autor Jakob Springfeld fanden spontan jedoch einen alternativen Veranstaltungsort in einer Kneipe im Stadtteil Konnewitz und konnten die Veranstaltung dann doch noch durchführen. AfD-Bürgermeisterkandidat liegt in Pirna vorn. Nach dem ersten Wahlgang in Pirna, eine Stadt südöstlich von Dresden, am Sonntag, den 26. November, liegt der von der AfD unterstützte parteilose Tim Lochner mit knapp ein Drittel der Stimmen vorn. Der ehemalige CDUler konnte sich gegen die Kandidatin der CDU und Kandidaten der Freien Wähler und SPD und Grüne durchsetzen. Klaus-Peter Hahnke von den Freien Wählern ist nach 14 Jahren als Stadtoberhaupt nicht mehr angetreten. Am 17. Dezember wird dann im zweiten Durchgang entschieden, wer Bürgermeister oder Bürgermeisterin wird. Das waren die Kurzmeldungen hier in den Antifa-Nachrichten für den 29. November. Nach dem Blick in die letzte Woche folgt bekanntlich immer der Blick in die nächste Woche. Beziehungsweise heute oder jetzt der Blick in die übernächste Woche. Anlässlich des 13.12. kommt es jedes Jahr zu zahlreichen Demonstrationen und Informationsveranstaltungen gegen die Polizei. Aber was sind eigentlich Hintergründe dessen? Wir hören eine Reflexion dessen zwischen Reform und Abschaffung der Polizei.
Der 13.12. rückt näher. Ein Datum, was linke Gruppen zum Anlass nehmen, über eine Kritik der Polizei zu sprechen und für Protestveranstaltungen gegen Polizeigewalt aufzurufen. Gründe, ein Problem mit der Arbeitsweise und der Institution Polizei zu haben, gibt es viele. Die Kritik an der Institution ist nun schon recht alt und wird oft auch in dem Begriff Abolitionismus beschrieben. Wir haben über den Begriff mit Resi Malzahn gesprochen, die in der Vergangenheit bereits mehrfach zum Thema publiziert hat und selbst auch im Bereich der Restorative Justice arbeitet.
Aboliere, das Lateinische heißt abschaffen. Das heißt, Abolitionismus ist irgendwie eine Bewegung, die etwas abschaffen will. Und historisch ist die erste abolitionistische Bewegung die zur Abschaffung der Sklaverei in Nordamerika gewesen. Und aus der hat sich dann die Bewegung zur Abschaffung der Gefängnisse entwickelt. Und das hat sich dann ausgebreitet auf das, was wir heute den Strafabolitionismus nennen. Das heißt irgendwie die Bewegung, die Bestrebung, das ganze Institut der Strafe, also das Strafen als solches abzuschaffen. Das ist mein Abolitionismus. Aber man kann auch einfach nur Gefängnisabolitionist sein und einfach nur Gefängnisse abschaffen wollen, aber Strafen und die dann mit anderen Strafen ersetzen wollen. Das ist irgendwie eine denkbare Position. Und dann gibt es noch eine Auffassung von Abolitionismus, die viel breiter ist, also die so aus der schwarzen amerikanischen Bewegung kommt, wo irgendwie dieses berühmte Ruth Wilson Gilmore Zitat irgendwie drin vorkommt, Abolition bedeutet, dass wir eine Sache verändern, nämlich alles. Und da geht es dann darum, eben zu sagen, also man muss, es reicht nicht, irgendwie die Institutionen der Justiz, also die Institutionen des Strafens abzuschaffen. Man muss alle, was sie dann todbringenden Institutionen abschaffen und sie mit lebensbejahenden Institutionen ersetzen.
Wenn man auf die Black Liberation Movement in Nordamerika schaut, dann wird deutlich, dass viele Black People of Color dort zu Unrecht im Knast sitzen müssen. Schaut man beispielsweise auf die Biografien von Angela Davis, Assata Shakur oder Mumia Abu-Jamal. Oft geht die Macht der Polizei sogar so weit, dass Black People of Color aus rassistischen Gründen zu Tode gebracht werden. Dies zeigt sich an einer Kontinuität rassistischer Morde, wie beispielsweise dem Fall der Rebellion von Watts oder den rebellischen Akten rund um den Tod von George Floyd vor einigen Jahren. Konkrete abolitionistische Praktiken zeigen sich beispielsweise in Kampagnen wie Defund the Police mit Forderungen, Teile des Systems, Gefängnis und Polizei abzuschaffen bzw. die Polizei in ihren Aufgabenstellungen auch zu entlasten oder sogar ganze Gesetze zu ändern. Dazu hat zum Beispiel der Sozialwissenschaftler und Philosoph Daniel Leuk publiziert.
Auch in Deutschland gibt es sozusagen immer mehr Stimmen, die eine grundsätzliche Kritik oder eine abolitionistische Perspektive darauf zu werfen. Und da kann man, glaube ich, dann schon die Frage von Defund the Police insofern übertragen, als dass ein Ansatz auch die Entkriminalisierung bestimmter Straftatbestände sein könnte. Also wenn man alleine das Betäubungsmittelgesetz anschaut, da würde ich sagen, ersatzlose Abschaffung oder die Legalisierung von Drogen wäre schon ein sehr wichtiger Schritt. Also vieles, also ein Großteil der polizeilichen Aktivität auf den Straßen sind durch sogenannte Drogenkriminalität gerechtfertigt. Auch viel vom Racial Profiling wird damit gerechtfertigt. Wer wird angehalten, wer wird kontrolliert? Und auch ein sehr, sehr großer Prozentteil der Gefängnispopulation geht auf Betäubungsmittelgesetzverstöße zurück. Also allein die Abschaffung dieses Gesetzes und die Wegverteilung dieser Ressourcen, die dafür benutzt werden, eben zum Beispiel sichere Konsumräume oder eine bessere Drogenpolitik oder alleine bessere Wohnungspolitik, das wäre zum Beispiel eine Weise, wie man diese Perspektive von Defunding und gleichzeitig Umverteilung der Ressourcen auch auf Deutschland übertragen kann. Und dann jenseits davon gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die man machen könnte, die eben sowohl entweder, also das Berliner Antidiskriminierungsgesetz ist zum Beispiel ein Versuch, ne, auch da entgegenzuwirken, aber da finde ich eben auch immer wichtig, das muss eingebunden sein in breitere gesellschaftliche Debatte auch um die Rolle der Polizei und auch um die Möglichkeit, wie man eine größere Kontrolle herstellt und aber auch, wie man die ganzen Probleme, die wir jetzt der Polizei zuschustern und die sie lösen soll, wie man die auch andere Weise Weise und funktionalere, bessere, weniger gewaltvolle Weise lösen können.
Es gibt auch durchaus wirkmächtige, reformistische Forderungen, die Polizei als Institution mehr in die Verantwortung zu bringen. Diese wären zum Beispiel, etwas an der Ansprechbarkeit zu ändern und die Macht, die die BeamtInnen haben, abzubauen.
Schon lange in der Diskussion ist die Frage der Kennzeichnungspflicht der Polizei, das ist jetzt eine ganz weitreichende, triviale meiner Meinung nach Forderung, also dass Polizisten identifizierbar sein können, wenn sie Fehlverhalten im Dienst machen, dass man sie danach auch dafür zur Rechenschaft ziehen kann. Auch selbst diese kleine Änderung, die meiner Meinung nach in Demokratien absolut selbstverständlich sein sollte, selbst die wird ja sehr hart bekämpft von den Polizeigewerkschaften. Das ist ein Punkt, der schon lange gefordert wird, auch von Menschenrechtsgruppen, Amnesty International, auch schon häufig angemahnt wurde von internationalen Menschenrechtsorganisationen, dass Deutschland keine ausreichende Möglichkeit hat, polizeiliches Fehlverhalten zu ahnden. Die Frage der Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle gehört auch zu den reformistischen Debatten, also dass eben, ja, wer Opfer von Polizeigewalt wird, muss jetzt zurzeit selber zur Polizei gehen und dann muss die Polizei oder die Staatsanwaltschaften eigentlich gegen sich selbst ermitteln, das ist auch keine zufriedenstellende Lösung. Also diese beiden Sachen, Kennzeichnungspflicht und Beschwerdestellen, das sind die reformistischen Forderungen, wo ich sagen würde, das geht in die Richtung, die Polizei besser zur Verantwortung zu ziehen.
Innerhalb der linken Szene ist das Konzept der transformativen Gerechtigkeit als Praxis in letzter Zeit viel diskutiert worden. Auch hierbei handelt es sich um eine abolitionistische Praxis, die innerhalb unserer sozialen Beziehungen praktiziert werden könnte. Es ist auch ein konkretes Konzept zum Umgang mit Konflikten und zur Vorbeugung derselbigen. Es baut dabei sehr auf eine Zusammenarbeit von Communities zur Unterstützung von Konfliktparteien. Es ist konkreter aus einer Notwendigkeit heraus entstanden, Konflikte ohne staatliche Institutionen lösen zu müssen.
Nach meiner Kenntnis ist Transformative Justice ein Konzept, das entstanden ist in politischer Organisierung von Schwarzen, Queeren, indigenen Leuten in Nordamerika aufgrund der Notwendigkeit, irgendwie Konflikte und auch sehr gewaltvolle und schmerzhafte Konflikte selber regeln zu müssen, weil man sich nicht an den Staat, an die Justizinstitutionen wenden kann, weil man riskiert, selbst viktimisiert zu werden oder erneut viktimisiert zu werden oder eine Täter-Opfer-Umkehr erleben, bis hin zu der reellen Gefahr, die auch immer wieder leider sich bestätigt, dass Menschen wie queer, schwarz, indigen oder anders wie stark marginalisiert in den USA sind, von der von ihnen zu Hilfe gerufenen Polizei verletzt bis getötet werden. Das sind natürlich Bedingungen, unter denen man gezwungen ist, irgendwie andere Lösungen zu finden.
Bei Transformative Justice handelt es sich also um eine Praxis, die Konflikte durch Wiedergutmachung und Verantwortungsübernahme lösen will, statt durch Strafe. Verantwortungsübernahme wird hier oft mit dem Konzept von Community Accountability besprochen. Dies bedeutet zum Beispiel im Fall von diskriminierendem Verhalten auch im Vorfeld bereits Konzepte über ein Wertesystem zu entwickeln, mit dem Communities Verantwortung im Fall von Diskriminierung übernehmen können. Transformative Gerechtigkeit sollte nicht ausschließlich als Feuerwehrpolitik praktiziert werden.
Da gibt es viele Schritte vorher, die man gehen kann, die auch nicht unbedingt gegangen werden. Nämlich, dass alle anderen sich verantwortlich fühlen als Konflikt-Community, sowohl mit betroffen als auch mit verantwortlich zu sein. Mit betroffen, weil dadurch, dass dies in unserer Gemeinschaft passiert ist, leidet unsere Gemeinschaft unter diesem Konflikt jetzt. Und möglicherweise bedeutet das auch, dass wir uns nicht mehr sicher fühlen miteinander. Das heißt, die Gemeinschaft und wir als Gemeinschaftsmitglieder sind mit betroffen. Ich sage jetzt das Wort Gemeinschaft, weil es kann eine Gruppe sein, es kann eine Bewegung sein, es kann ein Netzwerk sein, es kann alles Mögliche sein, ne? Und andersrum, welche unserer Funktionsweisen, unsere Arten miteinander zu sein, hat möglicherweise mit dazu beigetragen, dass das in unserem Kontext passieren konnte.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen dafür übernehmen wir unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Amadeo-Antonio Chiova. Der 28-jährige Amadeo-Antonio Chiova wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. November 1990 vor einem Gasthof in Eberswalde angegriffen. In der Nacht zog ein Mob aus etwa 60 zum größten Teil jungen und jugendlichen Neonazis, die Jagd auf schwarze Menschen machten, zum Hüttengasthof, Parolen brüllend und von der Polizei ungestört. Einige davon verletzten den mit FreundInnen aus dem Gasthof kommenden Amadeo Antonio so stark, dass er 11 Tage lang im Koma lag und schließlich seinen Verletzungen erlag. Während des Angriffs griffen anwesende Zivilpolizisten nicht ein. Sie forderten jeglich Verstärkung an. Nur 6 der Täter wurden angeklagt und schließlich wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge zu Jugendstrafen von 4 Jahren Haft bzw. Bewährung verurteilt. Die Tat wird nicht als Mord verurteilt. Amadeo Antonio wird von der Bundesregierung als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Eckart Rütz. Der 42-jährige Eckart Rütz wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. November 2000 sterbend vom Notarzt aufgefunden. Er wurde vor der Mensa in Greifswald von 3 Neonazis im Alter von 16 bis 21 Jahren mit Baumstützfehlern geschlagen und mit Treten trakiert. Dies geschah mit einer Unterbrechung. Die Täter kehrten in derselben Nacht zum Verletzten zurück und traten erneut auf Eckart Rütz ein. Als Motiv gab einer der Täter in der späteren Gerichtsverhandlung an, dass der wohnungslose Rütz dem deutschen Steuerzahler auf der Tasche gelegen hätte. Die 3 Neonazis wurden zu 7 bis 10 Jahren Haft verurteilt. Eckart Rütz ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Tim Meyer. Der 20-jährige Tim Meyer wurde am 26. November 2005 in Bad Buchau, Baden-Württemberg, von einem Neonazi erstochen. Der Tat gingen rassistische Anfeindungen und eine Rangelei voraus. Später fand die Polizei in der Wohnung des Haupttäters Achim M. Hakenkreuzfahnen und auch vor Gericht kam sein extrem rechter Hintergrund zur Sprache. Der Neonazi wird wegen Totschlags zu 10 Jahren Haft verurteilt. Trotz dieses Urteils wird Tim Meyer nicht in der offiziellen Statistik der Todesopfer rechter Gewalt aufgezählt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch, wie immer, Veranstaltungshinweise für diese und nächste Woche und das Wochenende. Wer auf queeren Punk steht, für den könnte Folgendes was sein. Am Donnerstag, den 30.11. ab 19 Uhr findet im Schokoladen in der Ackerstraße 169 in Berlin, Rosenthaler Platz, ein Konzert statt. Thirsty and Miserable presents Dream Nails. Am selben Tag, selbe Uhrzeit, also 19 Uhr, wird in der Regenbogenfabrik in der Lausitzer Straße in Berlin ein Dokumentarfilm präsentiert. Über Generationen von RedakteurInnen und die stetige Neuerfindung der Lateinamerika-Nachrichten als unabhängiges und ehrenamtliches Redaktionskollektiv in Berlin, das bereits seit 1973 existiert. Es geht dabei unter anderem um Themen wie feministische Revolution in Lateinamerika und auch innerhalb der Redaktion. Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Am Freitag, den 1. Dezember, finden ab 15 Uhr ein Impulsreferat und Workshops zum Thema Antisemitismus in der Jugend- und Sozialarbeit statt. Ort sind für diese Veranstaltung die Laden- und Büroräumlichkeiten des CAT-Kurierkollektivs Halle in der Ludwigstraße 37. Die Initiative Awareness feiert ihr 5-jähriges Jubiläum. Am Samstag, den 2.12. ab 15 Uhr in der Villa d'Avillon, Friedrich-Ebert-Straße 77 in Leipzig im großen Saal. Jeder und jede ist willkommen. Es geht ums Zusammenkommen, Austauschen, Vernetzen und Reflektieren. Bonus, bis 17 Uhr gibt es auch noch Kaffee und Kuchen. Für Sonntag, den 3.12. rufen die Eltern gegen Polizeigewalt in Leipzig zur Demo auf. Ein halbes Jahr nach dem Leipziger Kessel gehen die Eltern gegen Polizeigewalt Leipzig nun unter dem Motto Polizei, kein Freund, kein Helfer auf die Straße, um sich mit den von Repression Betroffenen zu solidarisieren. Die Demo beginnt um 16.10 Uhr am Alexis-Schumann-Platz Leipzig und endet mit einer Endkundgebung am Wilhelm-Leuschner-Platz. Eine genaue Beschreibung der Route kann auf dem X-Account, also ehemals Twitter, der Eltern gegen Polizeigewalt Leipzig gefunden werden. Außerdem findet am Sonntag ein Historikerrundgang durch das städtische Arbeitshaus Rummelsburg in Berlin statt. In der NS-Zeit sollte das Arbeitshaus Rummelsburg zur Sammelanstalt für Asoziale aller Art umfunktioniert werden. Es war das größte Arbeiterhaus in Deutschland, das bereits in der Kaiserzeit errichtet worden war. Der Rundgang am 3.12. wird sich unter anderem damit beschäftigen, wie der Alltag aussah, wer die Akteure auf der anderen Seite waren, und es wird über viele wenig bekannte Aspekte des Arbeitshauses berichtet. Der Rundgang beginnt um 14 Uhr an der Hauptstraße 8 Berlin und ist kostenlos. Wer an dem Rundgang teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorher unter aktionswochen@riseup.net anzumelden. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch wichtig und interessant. Nächste Woche Donnerstag am 7.12. von 16 bis 18 Uhr im Frauenkultur Leipzig in der Windscheidstraße 51 findet ein offenes Arbeitstreffen zur Aufarbeitung der Hexenverfolgung in Leipzig statt. Das waren die Veranstaltungshinweise und damit auch das Ende für die Antifa-Nachrichten hier am 29. November 2023. Trotz erdrückender Nachrichtenlage und Winterblues, bleibt wachsam, liebe HörerInnen.